Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir machen heute Fortsetzung mit der Betrachtung der Wüstenwanderung der Israeliten. Ich lese aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 17, die Verse 8 bis 16. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich draufsetzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr mein Feldzeichen. Und er sprach: Die Hand an den Thron des Herrn, der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Das Volk Israel hatte während der Wüstenwanderung keine Ruhe. Es gab wohl immer wieder Stationen, wo es sich von den Strapazen der Wanderung erholen konnte, doch dann kam auch schon die nächste Glaubensprüfung. Es ging von einer Glaubensprüfung zur anderen. Der Apostel Paulus schreibt darüber im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, und er warnt die Gemeinde vor den Folgen eines mürrischen Wesens, eines Wesens der Auflehnung, der Rebellion gegen Gott. Und das ist typisch, so haben wir gesehen, für das Wesen Israels. Dieses Wesen wurde offenbar gerade während der Zeit der Wüstenwanderung. Genau das geschah, was wir dann in 5. Mose Kapitel 8 lesen, dass offenbar wurde, Gott war es ja klar, was in seinem Volk steckte, aber dass diesem Volk offenbar wurde, deutlich wurde, was in ihm steckte. Nämlich lauter Rebellion, lauter Widerstand gegen den Willen Gottes. Und Paulus schreibt, wir sollten uns davor hüten, dass wir nicht dieselben Fehler machen und dann auch dieselben Folgen zu tragen haben. Auch wir werden von Gott immer wieder in konkrete Glaubensproben, Glaubensprüfungen hineingeführt. Auch bei uns geht es manchmal Schlag auf Schlag, wie auch hier beim Volk Israel. Das also, was wir hier lesen, deckt sich mit unserer persönlichen Erfahrung und deckt sich auch mit der Erfahrung unserer Glaubensväter. Wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, dann sehen wir, auch sie blieben nicht verschont, im Gegenteil. Auch sie mussten sich mit vielen Widerwärtigkeiten, sowohl des alltäglichen Lebens als auch im großen Widerstand gegen das Evangelium, auseinandersetzen und mussten sich darin bewähren. Die Nachfolge Jesu ist kein Spaziergang. Zuletzt war es der Wassermangel in Rephidim, von dem sich Israel bedroht fühlte. Bald würde ihr Vorrat an Wasser zu Ende sein. Und was dann? Das war die Sorge, von der sie bewegt wurden. Im Augenblick hatten sie noch Wasser. Aber sie schauten in die Zukunft und fragten sich, was soll werden, wenn wir hier an diesem Ort bleiben? Es war eine Gegend, in der es kein Wasser gab. Und wir haben gesehen am vergangenen Sonntag, wie Gott dieses Problem in wunderbarer Weise löste. Er führte Mose und einige der Ältesten zum Berg Horeb, also zum Sinai, Und dort ließ Gott durch ein Wunder, Mose schlug mit seinem von Gott gegebenen Stab einen Felsen, ließ Gott durch ein Wunder Wasser aus diesem Felsen hervorsprudeln. Paulus schreibt, dieser Fels war Christus, der mitfolgte. Christus selbst war die geistliche Wirklichkeit, die hinter diesem Wunder stand. Der Fels, den Mose schlug, ist ein Hinweis auf Christus, den Gekreuzigten. Von Gott um unserer Sünde willen geschlagen oder zerschlagen, wie es heißt in Jesaja Kapitel 53. Er wurde um unserer Sünde willen von Gott geschlagen. Er war unschuldig, aber unsere Sünde lastete auf ihm. Und darum erging der Zorn Gottes über seinen geliebten Sohn an unserer Stelle. Von ihm her, von Christus her, beziehen wir alle geistlichen Güter, alle himmlischen Güter, wie Paulus sagt im Epheserbrief, in Christus Jesus gesegnet mit allen himmlischen Gütern. Und auch alles Irdische, was wir haben, wofür wir Gott ja auch sehr dankbar sind, empfangen wir letztlich von unserem Herrn Jesus aufgrund dessen, was er am Kreuz für uns getan hat. Nun, nach dieser wunderbaren Erfahrung, die sie gemacht hatten, obwohl sie wieder einmal gegen Gott gesündigt hatten, gemurrt hatten gegen Gott, gegen seine Wege, wir denken daran, dass sie Gott provozierten, ihn versuchten. Nach dieser wunderbaren Erfahrung kam die nächste Not. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Amalek, nachdem die Amalekiter sich nannten, war ein Enkel Esaus und ein Verächter der göttlichen Segensverheißung. Die Amalekiter hatten eine durch und durch irdische Gesinnung. Wie wir später im Buch Esther lesen, am Beispiel eines Hamans, der aus diesem Volk stammte, waren sie machthungrig und ehrsüchtig. Wenn wir uns dieses Beispiel Hamans noch mal kurz vor Augen führen, Haman, der also aus dieser Linie, aus dem Geschlecht der Agagiter, also aus dem Geschlecht der Amalekiter stammte, war zu Ehren gekommen und wurde von allen möglichen Leuten hofiert nach dem Willen des Königs. Aber da war ein Mann, der seine Knie nicht vor ihm beugte. Da war ein einziger, der sich nicht vor ihm niederwarf, und das war Mordechai, ein Verwandter und der Pflegevater der Königin Esther. Er war ein Jude, und er warf sich nicht vor Haman nieder. Und das ärgerte diesen Mann maßlos. Und das ist typisch für diese Linie. Mordechai hatte dem Haman nicht zuleide getan. Aber die Tatsache, dass Mordechai sich seinem Gott verpflichtet wusste und keinen anderen Gott anerkannte, niemanden anerkannte, vor dem er niederfiel als Gott allein, den Gott Israels allein, das war für Haman Anlass genug, ihn nun zu verfolgen. Wir sehen also, das ist das Typische für Haman, das sehen wir hier auch bei den Amalekitern. Sie wurden gar nicht von Israel provoziert. Israel tat den Amalekitern gar nichts Böses. Die Israeliten fügten den Amalekitern kein Leid zu. Aber allein die Tatsache, dass Israel unter der Herrschaft Gottes stand und sich seinem Gott verpflichtet wusste und es lernen durfte, seinem Gott zu vertrauen, in jeder Hinsicht seinem Gott zu vertrauen, das war für die Amalekiter Anlass genug, hier über Israel herzufahren. Wurde die ganze Bosheit und Feindschaft Amaleks, der Amalekiter, offenbar. Und so griffen die Amalekiter die Israeliten an, ohne von ihnen in irgendeiner Weise in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein. Die einzige Provokation bestand darin, dass Israel seinem Gott gehörte. der geistliche Weg ist Amalek verhasst. Amalek ist im Grunde ein Bild für alles, was sich in dieser Welt der Ausbreitung des Reiches Gottes entgegenstellt. Ein Bild für die Mächte der Finsternis. Wir lesen davon im Epheserbrief. Paulus schreibt darüber im 6. Kapitel. Er redet von den bösen Geistern unter dem Himmel, von diesen Mächten und Gewalten, die alles daran setzen, um den Lauf des Evangeliums zu hindern. Dafür ist Amalek ein Bild. Auch für alles andere, was in dieser Welt an Hindernissen dem Evangelium entgegensteht. Und Amalek, diese Mächte der Finsternis, haben natürlich ihre menschlichen Handlanger. Das Reich Gottes, das macht uns die Heilige Schrift klar, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt, wie der Herr Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern es ist geistlicher Natur. Unser Schwert ist Gottes Wort, und zwar ganz allein Gottes Wort und unser Vertrauen auf die Kraft Gottes, nicht auf die eigene Kraft. Amalek setzt ganz auf die Kraft des Schwertes, auf weltliche Gewalt und Macht und Herrlichkeit, verlässt sich auf die eigene Kraft. Amalek steht auch für das sündige Fleisch, für die Sünde, für die sündige Natur, die auch bei uns ja noch vorhanden ist. Wenn wir von Neuem geboren sind, wird diese sündige Natur, das was Paulus als Fleisch bezeichnet, ja nicht ausgerottet. Es wäre eine schöne Sache, wenn das so wäre, aber nach dem Plan Gottes ist das nicht der Fall. Diese sündige Natur werden wir erst los, wenn wir einmal beim Herrn sind, in der Herrlichkeit, wenn wir vollendet sind, dann haben wir damit nichts mehr zu tun. Aber hier besteht eben, in dieser Zeit besteht eben noch dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch. Paulus spricht davon im Galaterbrief. Wir haben immer wieder mit dieser natürlichen Art unseres Wesens, mit dieser sündigen Art, die unverbesserlich ist, die nicht besser gemacht werden kann durch irgendwelche frommen Übungen, zu tun. Amalek, ein Bild für diese sündige Natur. Und es besteht zwischen dieser sündigen Natur und dem Geist Gottes in uns für immer Feindschaft. Zwischen Gott und Amalek gibt es keine Versöhnung. Zwischen Geist und Fleisch besteht kein Miteinander. Und zwar unser ganzes Leben lang nicht. So lesen wir hier in den Versen 15 und 16. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn der Herr mein Feldzeichen, der Herr mein Panier. Und er sprach die Hand an den Thron des Herrn, der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Und auch das Beste von Amalek taucht nichts für Gott. Das lernen wir dann später aus dem 1. Samuel-Buch, als Saul gegen die Amalekiter Krieg führte. Und dann das Beste von Amalek verschonte. Die besten Rinder, die besten Lämmer, das Beste vom Vieh. Und es Gott darbrachte, dann wurde ihm das zu Verhängnis. Es gibt nichts aus den Reihen Amaleks, was Gott in irgendeiner Weise gefallen könnte. Und der natürliche Mensch, so wie wir von Natur aus sind, unsere gefallene Natur, haben nichts, aber auch gar nichts, was wir Gott bringen können. Auch das Beste unserer Natur taucht vor Gott nichts. Und darum starb der Herr Jesus Christus am Kreuz nicht nur für unsere offensichtlich bösen Seiten, sondern eben auch für die moralisch guten Seiten unseres natürlichen Wesens. Wir haben Gott nichts zu bringen. Und ich befürchte, dass man gerade in unserer Zeit immer wieder versucht, etwas von diesem sündigen Wesen, das wir an uns haben, aber was moralisch gesehen durchaus annehmbar sein kann für andere Menschen, dass man immer wieder versucht, davon etwas Gott zu bringen. Da heißt es, das Beste für den Herrn Jesus. Ja? Das Beste, was wir bringen können, unserem himmlischen Vater, ist Christus selbst. Wir haben nichts Besseres zu bringen. Er allein kann vor dem Vater bestehen. Und wenn er etwas wirkt durch seinen Heiligen Geist in uns, dann ist das für Gott annehmbar, aber nicht das, was aus unserer Natur herauskommt. Das ist wichtig, dass wir das immer wieder bedenken. Es gibt viel religiöses Wesen, fromm gemachtes Fleisch in unserer christlichen Welt. Es steht alles, was der Mensch von Natur aus hat, unter dem Gericht Gottes. Das zeigt das Kreuz. Geht also nichts hinein in das Reich Gottes. Nichts, aber auch gar nichts, was wir von Natur aus haben. Das ist wichtig, dass wir das erkennen, diese ewige Feindschaft zwischen Gott und Amalek, den Mächten der Finsternis und auch unserem sündigen Wesen. Ein besonderes Merkmal Amaleks ist, dass er die Schwachstellen und die Müdigkeit des Volkes Gottes erbarmungslos ausnutzt. Wir lesen das in 5. Mose Kapitel 25 in den Versen 17 bis 19. Da erinnert Mose sein Volk daran, was damals geschehen ist. Denke daran, was dir die Amalekiter taten auf dem Wege, als sie aus Ägypten zogen. Wie sie dich unterwegs angriffen, und jetzt kommt's, und deine Nachzügler erschlugen, alle die Schwachen, die hinter dir zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst, und wie sie Gott nicht fürchteten. Wenn nun der Herr, dein Gott, dich vor allen deinen Feinden ringsumher zur Ruhe bringt im Lande, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt, es einzunehmen, so sollst du die Erinnerung an die Amalekiter austilgen unter dem Himmel. Das vergiss nicht. Saul hatte das vergessen, ja? Das vergiss nicht, dass zwischen Gott und Amalek ewige Feindschaft ist. Was war das besondere Merkmal, das Typische für Amalek? Er überfiel das Volk Gottes da an, wo es am schwächsten war. Und als es müde und matt war. Und das ist mir gestern noch einmal so richtig bewusst geworden, dass das eben auch Situationen sind, die sehr kritisch sind für uns. Wenn wir uns schwach und elend fühlen, dann schlägt der Feind erbarmungslos zu. Erbarmungslos zu, gnadenlos. Amalek ist gnadenlos. Sei es, dass es von innen kommt, von unserem sündigen Wesen her, sei es, dass es von außen kommt, durch Mächte der Finsternis, durch Widerstand dem Evangelium gegenüber und, oder sonstige Blockaden, die da sind. Amalek schlägt gnadenlos, erbarmungslos zu, da, wo wir am schwächsten sind. Er kennt auch unsere Schwachstellen. Der Satan kennt uns besser als wir selbst. Er weiß genau, wo wir unsere schwachen Stellen haben. Wo die Wetterecken sind, ja, wo es immer wieder stürmt bei uns. Und wo wir auf der Hut sein müssen. Er kennt unsere Schwachstellen. Das ist die bitterböse Gesinnung Amaleks. Und nun schauen wir uns das einmal an, wie Israel den Sieg über die Amalekiter errang. Ich lese noch einmal die Verse 9, folgende. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Während Josua mit seinen Männern in den Kampf zog, stieg Mose zusammen mit Aaron und Hur auf einen Hügel und betete und glaubte dort. Er wurde dabei unterstützt von Aaron und von Hur. Ein wunderbares Bild für das siegreiche Volk Gottes aller Zeiten. Wir lernen daraus, dass beides zusammengehört. Der kämpfende Josua unten und der betende Mose oben. Die Gemeinde Jesu, wenn wir es jetzt einmal auf uns übertragen, die Gemeinde Jesu ist zu allen Zeiten auf mancherlei Weise tätig gewesen. Und das ist gut so gewesen, bis in unsere Tage hinein. Sie hatte Hindernisse, die sich der Ausbreitung des Evangeliums in den Weg stellten, überwunden durch ein gottgeweihtes Leben im Alltag, durch den Dienst an notleidenden Menschen, an Kranken, an Armen, an Kindern und so weiter. Und dabei hat sie immer wieder das Wort vom Kreuz bezeugt. Das war ihr das große Anliegen, nicht nur rein äußerlich zu helfen, sondern den Menschen den Weg zum ewigen Heil aufzuzeigen. Ihnen deutlich zu machen, dass sie verlorene Sünder waren vor Gott und dass sie den Herrn Jesus brauchten als ihren Erlöser und Herrn. Sie haben sie hingewiesen auf den Gekreuzigten, der sein Blut am Kreuz für unsere Sünden vergossen hat. Dass Menschen gerettet würden, das war ihr innerstes, ihr tiefstes Anliegen. Das geschah durch die Verkündigung des Wortes Gottes, durch nichts anderes. Da war zwar die Begleitung durch gute Taten, durch vorbildliches Verhalten, aber das Entscheidende geschah durch das Wort. Nur durch das Wort Gottes, durch das Wort vom Kreuz können Menschen zum Glauben kommen, können Menschen von Neuem geboren werden. Das hat Gemeinde Jesu immer wieder getan. Sie war nicht inaktiv, im Gegenteil. Sie war sehr aktiv. Und doch der Sieg Gottes wurde nur dort errungen, wo man im glaubenden, ausharrenden Gebet die Segenskräfte Gottes vom Himmel auf diese Erde herabzog. Es heißt wohl hier in Vers 13, und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch das Schwert der Schärfe. Doch der Sieg Josuas war abhängig vom Glaubensgebet des Mose. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer, darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Ihr Lieben, lasst uns das nie vergessen, bei allen Tätigkeiten, die in und durch die Gemeinde Jesu verrichtet werden müssen und dürfen, gibt das Gebet den entscheidenden Ausschlag. Vernachlässigung des Gebetes bedeutet Niederlage und glaubensvolles Gebet bedeutet Sieg. Und obwohl das die Bibel klar und deutlich lehrt und auch in der Kirchengeschichte immer wieder bestätigt wird, gibt es doch wohl kaum so viel Unterlassungssünden wie gerade auf diesem Gebiet. Und man hat den Eindruck, dass alle Aufforderungen zum Gebet letztlich vergeblich sind. Dass Menschen sich nicht gerne an diese ihre schönste Pflicht im Reich Gottes erinnern lassen. Und dass so oft man davon spricht und davon redet, man auf taube Ohren stößt. Dabei ist es eindeutig, dass unsere Versammlungen und all unsere Tätigkeiten im Reiche Gottes nur dann wirklich gesegnet sind, wenn sie begleitet werden von gläubigem Gebet. Duncan Campbell, der in der Erweckung auf den schottischen Hebriden als Verkündiger tätig war, hatte einmal eine Begegnung mit einem Prediger, der in seiner Gemeinde das Wort Gottes verkündigt hatte. Und der Prediger äußerte sein Erstaunen darüber, welch ein feiner, guter Geist in Campbells Gemeinde herrschte. Und da meinte Campbell zu ihm, ich habe das Vorrecht, eine betende Gemeinde zu haben. Das ist das Entscheidende, ihr Lieben. Wir mögen hier und da unsere Schwachstellen haben und wir haben sie ganz gewiss, jeder Einzelne unter uns und auch als Gemeinde insgesamt. Aber wenn das geschieht, bei jedem Einzelnen von uns und auch insgesamt, dass wir immer wieder auf die Knie gehen und flehen und beten zum Herrn um seinen Segen, um sein herzliches Erbarmen. Wenn uns das bewusst ist, dass alles letztlich davon abhängt, dass wir im Glauben die Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen und damit rechnen, dass der Sieg Jesu unter uns offenbar wird. Wenn das geschieht, dann mag der Herr über manches hinwegsehen. Lass mich das mal so formulieren. Ihr müsst mich nicht missverstehen. Aber dann wird der Segen Gottes fließen, ganz gewiss. Wir werden nie perfekte Leute sein, auch nicht im Gebet. Aber das ist das Entscheidende, das ist das Wichtigste. Und das finden wir ja auch in der Apostelgeschichte, als die Apostel in der Gefahr standen, das Wort Gottes und das Gebet zu vernachlässigen, weil sie irgendwelche sozialen Aufgaben zu verrichten hatten. Da kamen sie zusammen und sagten, das können auch andere tun. Die Witwen und Waisen versorgen, das können auch andere tun. Das ist eine wichtige Aufgabe, eine sehr wichtige Aufgabe. Aber wir, so sagten die Apostel, wollen bleiben am Wort und am Gebet. Am Gebet und am Wort. Das ist das Entscheidende. Alle anderen Dinge sind auch sehr wichtig, aber wir müssen die Prioritäten setzen. Und hier wird das deutlich, in diesem Abschnitt, dass die Prioritäten beim Gebet liegen. Josua kämpfte mit ganzer Hingabe in der Ebene mit seinen Männern gegen Amalek, aber der Sieg wurde errungen dort auf dem Hügel, wo Mose, Aaron und Hur beteten. Das ist das Entscheidende. Ihr Lieben, vielleicht können wir manchmal nicht viel tun, weil die Türen für das Evangelium verschlossen sind und wir leben in einer Zeit des Abfalls von Gott. Die großen Erweckungszeiten liegen hinter uns. Ich denke, wir sind uns alle im Klaren darüber. Hoffentlich im Klaren darüber, in welch einer äußerst kritischen Zeit sich Gemeinde Jesu in unseren Tagen befindet. Die Türen sind zum Teil zu. Ich bin nicht der Meinung, dass wir hier in Deutschland Missionsgebiet sind, wie das früher einmal der Fall gewesen ist. Wir leben in einer nachchristlichen Zeit, da ist die Situation eine ganz andere. Wir mögen vielleicht nicht viel tun können. Das Wenige, das wir tun aber und tun wollen, wo uns der Herr Gnade dazu schenkt, das wollen wir begleiten im intensiven, anhaltenden Gebet. Was wir tun können, ist das, was Spurgeon einmal sagte, ich will ihn jetzt gleich einmal zitieren, das ist, dass wir schreien zu Gott und flehen zu Gott, dass Gott sein Angesicht uns wieder gnädig zuwendet. Lasst uns das beherzigen, was Spurgeon zu Beginn seines Dienstes in London einmal gesagt hat. Er stand unter dem bestimmten Eindruck, dass Gott zurzeit sein Angesicht verborgen hielt. Und er war davon überzeugt, dass es nichts gäbe, was man zur Förderung seines Reiches tun könne. Ausschlaggebend war seiner Meinung nach nicht das Wissen, nicht die Begabung, auch nicht der Eifer, um Gottes Werk durchzuführen. Das sind ja Dinge, auf die man in unserer Zeit sehr viel Wert legt. Wir wollen sie auch nicht geringschätzen. Es gibt gute Ausbildungsstätte, wo Menschen eine gute theologische Ausrüstung bekommen. Ganz gewiss, sie sind selten, aber es gibt sie. Und wir wollen das nicht geringschätzen. Aber theologisches Wissen macht es letztlich nicht, ihr Lieben. Und viele sind voller Eifer für das Reich Gottes. Aber auch das ist letztlich nicht das Entscheidende. Und auch die Begabung ist nicht das Entscheidende. Es ist schön, wenn ein Mensch begabt ist. Der eine so, der andere anders. Und Gott will diese Begabung ganz gewiss gebrauchen. Aber das ist nicht das, was den Ausschlag gibt. Doch Geschwister, so sagte Spurgeon weiter, eines kann getan werden, wenn auch alles andere letztlich nicht entscheidend ist und wir vielleicht auch nicht so die Möglichkeiten haben, eines kann getan werden, wir werden zum Herrn schreien, bis er sein Angesicht wieder zeigen wird. Was uns fehlt, ist der Geist Gottes. Was mir dazu im Augenblick einfällt, sind die alten Brüder, ihr Lieben. Die alten Predigerbrüder, die früher ihren Dienst getan haben in großer Treue, die ich ja zum Teil auch noch kennengelernt habe auf der Hohen Grete, wenn wir uns dort versammelt haben, zu Predigerrüstzeiten. Diese alten Brüder hatten nicht das theologische Rüstzeug, was man den jungen Leuten heute mit auf den Weg gibt. Aber was sie hatten, war Vollmacht. Sie hatten Vollmacht. Der Geist Gottes wirkte durch sie. Menschen kamen zum lebendigen Glauben. Nun, mochte das auch parallel gehen zu einer ganz anderen Zeit. Das ist wohl wahr. Aber es wird deutlich an diesem Beispiel, dass es das Wissen und die Ausbildung letztlich nicht machen. Aber was es macht, ist der Geist Gottes, der wirkt. Und er wirkt nur da, wo Menschen auf die Knie gehen und Gott anflehen und anrufen. Und das Wirken seines Heiligen Geistes durch sein Wort, durch sein Evangelium. Und Spurgeon schreibt, was uns fehlt, ist der Geist Gottes. Liebe christliche Freunde, geht heim und betet darum. Gönnt euch keine Ruhe, bis Gott sich selbst offenbart. Bleibt nicht stehen, wo ihr seid. Seid nicht zufrieden damit, in eurem ewig gleichen Trott weiterzumachen wie bisher. Haltet euer geistliches Leben, das ihr im Augenblick führt, nicht für normal. Ich halte das nicht für normal. Ich glaube, dass der Geist Gottes blockiert ist in unseren Herzen. Und Gott muss das offenbar machen. Er muss das ans Licht bringen. Es gibt kein Hindernis, das er nicht längst überwunden hat am Kreuz. Es gibt keine Blockaden, mit denen der Herr nicht längst fertig geworden ist. Aber er muss sie offenbar machen. Und das geschieht als Antwort auf gläubiges Gebet und das Wirken des Heiligen Geistes. Lasst uns also nicht im ewig gleichen Trott weitermachen und zufrieden sein mit dem üblichen Ablauf der Formalität. Und dann sagt er, erwache, Zion, erwache, erwache, erwache. Wir merken, welch ein Anliegen es diesem Mann gewesen ist, dass die Gemeinde Jesu doch ganz neu heimgesucht würde von dem lebendigen Gott. Christus muss unter uns offenbar werden. Willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Das ist es. Und wenn wir müde werden in diesem Gebet, ihr Lieben, weil sich mehr und mehr der Widerstand regt, dann lasst uns untereinander im Gebet uns unterstützen, wie Aaron und Hur einen Mose unterstützt haben. Ich lese noch einmal diesen Vers. Er ist so tröstlich und ermutigend. Aber Mose wurden die Hände schwer, selbst einem Mose wurden die Hände schwer. Ja? Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Ihr Lieben, wir wollen uns gegenseitig stützen im Gebet. Und es ist eine wunderbare Erquickung für jeden Einzelnen von uns, wenn er weiß, dass auch andere mit ihm beten. Es ist eine schöne Sache, dass wir vor unserem Gottesdienst hier zusammenkommen zum gemeinsamen Gebet. Da ruht ein Segen darauf, ihr Lieben. Nicht nur auf unserer Gebetsstunde jetzt am Freitag, einmal im Monat. Ich habe immer wieder mal darunter gelitten, dass wir nur einmal im Monat zusammenkamen. Und dann kam einer unserer Brüder darauf, dass er sagte, lasst uns doch jeden Sonntag zusammenkommen zum Gebet. Es ist eine große Gnade und ein großes Geschenk. Ich freue mich von Herzen darüber. Wir stützen uns gegenseitig im Gebet. Die erhobenen Hände sind ein Ausdruck des Vertrauens. Mose betete im Glauben. Im hebräischen Text geht es, wie Rabbi hier schreibt, um das vertrauensvolle Anklammern an Gott, das den Sieg erstreitet. Das schön formuliert, ja? Das vertrauensvolle Anklammern an Gott. Es geht also nicht um eigene Frömmigkeit, um eigene Leistung, die wir zu bringen hätten im Gebet, sondern es geht darum, dass wir uns in unserem ganzen Elend, im Bewusstsein unserer Schwachheit, unserer Ohnmacht anklammern an Gottes Verheißung, an Gott selbst, an Christus. Der Kampf in der Ebene als auch auf dem Hügel ist uns verordnet, bis die Sonne in dieser Welt untergeht. Amalek wird uns keine Ruhe lassen, ihr Lieben. Wir sind ja manchmal so töricht zu meinen, jetzt haben wir endlich Ruhe und wir denken an die Station Elim, wo das Volk Gottes unter Palmbäumen sich erholen durfte. Heute wird man sagen, die Seele baumeln ließ und erquickt wurde. Und vielleicht haben die Lieben auch gedacht, naja, so könnte es bleiben, aber es blieb nicht so. Ja. Und es bleibt auch bei uns nicht so. Es gibt Zeiten der Erholung, aber dann geht es auch weiter, dann kommt die nächste Glaubensprüfung auf uns zu. Und Amalek lässt uns keine Ruhe, ihr Lieben. In der einen oder anderen Weise wird er über uns herfallen. Aber dann lasst uns daran erinnern, dass wir einen Gott haben, der den Sieg in Christus Jesus bereits errungen hat. Er ist unser Panier, so heißt es hier. Gott ist mein Panier, mein Feldzeichen, mein Siegeszeichen, so könnte man auch sagen. Wir lesen im Propheten Jesaja Kapitel 59 dieses schöne Wort: Wenn der Feind hereinbrechen wird wie eine Flut, dann wird der Geist Gottes ein Panier aufwerfen, ein Panier aufrichten. Lasst uns dieses Panier ergreifen. Christus selbst ist unser Panier. Auch nicht das Gebet an sich ist unser Panier, unser Sieg. Selbst unser Glaube ist nicht der Sieg. Obwohl Johannes das so schreibt, dass unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Aber was er damit meint, ist der Glaube, der sich an Christus anklammert. Christus ist unser Sieg, er allein. Lasst uns auf ihn ausgerichtet sein. So wie in einer Schlacht alles ausgerichtet ist auf dieses Panier, da weiß man, da ist der Führer und da brennt es. Und da müssen wir hin und darauf müssen wir immer wieder konzentriert sein, auf Christus selbst, auf ihn, den gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn. Er ist unser Siegeszeichen, er hat den Sieg errungen am Kreuz über alle unsere Feinde, über die Macht der Sünde, über die Macht des Todes, über die Macht Satans. Nichts gibt es in dieser Welt, der sichtbaren und unsichtbaren Welt, was der Herr Jesus Christus nicht besiegt hat. Ist das nicht herrlich, ihr Lieben? Wir erringen nicht den Sieg, auch nicht durch unser Gebet, sondern wir ergreifen den Sieg, den Christus bereits errungen hat. So ziehen wir ihn im Glauben und im Gebet herab auf diese Erde und erleben es immer wieder, dass Gott in wunderbarer Weise antwortet auf das Gebet des Glaubens. Christus selbst ist es. Er ist alles in allem. Ich will abschließen mit dem schönen, inhaltsreichen Lied. Betgemeinde, heilge dich. Mit dem heiligen Öle. Jesu Geist ergieße sich dir in Herz und Seele. Lass den Mund alle Stund von Gebet und Flehen heilig übergehen. Kann ein einziges Gebet einer gläubigen Seele, wenn zum Herzen Gottes geht, seinen Zweck verfehlen? Was wird's tun, wenn sie nun alle vor ihn treten und zusammen beten? O der unerkannten Macht von der Heiligen beten, ohne das wird nichts vollbracht, so in Freud als Nöten. Heiliget das Gebet, das zu Gott sich schwinget, betet, dass es dringet. Betet, dass die letzte Zeit bald vorübergehe, dass man Christi Herrlichkeit offenbaret sehe. Stimmet ein insgemein mit der Engel sehnen nach dem Tag, dem Schönen. Amen.